Okay, also mit ein bisschen technischen Handicaps hört ihr jetzt das Freifunkradio aus Berlin. Neuer Sendeplatz ab 20 Uhr, jetzt hoffentlich immer. Und unverändert eine halbe Stunde. Und ich bin Elektra Wangrad und mit mir, wie häufig ist?
Ja, und hier ist Andi Breu. Hallo.
Ja, genau. Und wir haben heute zwei Themen, die wir irgendwie in kurzer abfassen werden. Ich entwickle gerade für Freifunk ein System, mit dem man über Solarenergie, Mobil, WLAN, Freifunkknoten aufbauen kann. Dafür habe ich einen sogenannten Maximum PowerPoint Tracker entwickelt, der über eine Serie Schnittstelle mit dem Router kommunizieren kann, um seine Messdaten zu übermitteln. Du darfst gerne Fragen stellen.
Ja, in welchem Rahmen hast du das entwickelt?
Wir hatten mal eine Anfrage, Freifunksupport zu machen für die Flüchtlingshilfe. Und um Flüchtlingslager zu versorgen, dachten wir, wir machen Systeme, wo man portable Masten aufstellen kann, um bei so größeren Flüchtlingslagern da eine Abdeckung hinzukriegen.
Okay, und die Masten sollten dann autark funktionieren, ohne dass da, dass wir auf eine Stromversorgung vor Ort vertrauen können.
Genau, und dieses Prinzip lässt sich natürlich vielseitig verwenden für Katastrophenfälle, für Ortschaften, wo zwischen zwei Dörfern Hügel dazwischen ist und die keine Sichtverbindung haben. Also das müsste dann nicht mobil sein, aber im Prinzip die Technik dafür zu entwickeln, hatte ich schon ewig mal vor. Und das war dann der Anlass dazu.
Und was ist das Besondere an dieser Technik? Ich meine, Solarzellen gibt es ja alles schon und Akkus.
Genau, Solarzellen und Akkus gibt es. Was es aus meiner Sicht nicht so richtig toll gibt, ist ein komplett integriertes System. Und auch keinen Maximum PowerPoint Tracker, der wenig kostet für so kleine Anlagen.
Was macht denn ein Maximum Power Tracker?
Als hätten wir die Fragen alle abgesprochen. Ein Maximum PowerPoint Tracker nimmt die Energie von einem Solarmodul bei der Spannung, wo die größte Menge an Energie produziert wird. Also typischerweise hat so ein Solarmodul, also wir verwenden da 50 Watt Module, das produziert dann bei 18 Volt ca. 2,7 Ampere. Und wenn man das kurzschließt, dann produziert es knapp 3 Ampere. Und anschließend tut man da meistens einen Bleigel-Akku. Und die Spannung in dem Bleigel-Akku, die bewegt sich zwischen 11,3 Volt, das ist so kurz bevor man den Verbraucher abschaltet, bis 14,9 Volt. Und angenommen, man hat jetzt Winter, schlechtes Wetter, dann dödelt da der Akku so bei 12,3 Volt rum. Und die Spannung aus dem Solargenerator wird, wenn man die an die Batterie anschließt, runtergezogen auf das Level der Batterie. Okay. Und dann gibt es eine ganz einfache Rechnung. Wenn bei 18 Volt zum Beispiel 1 Ampere rauskommen, dann würde das Modul 18 Watt erzeugen. Wenn man aber eine Batterie anschließt, die gerade mal 12,3 Volt hat, dann kommen da nur 12,3 Watt raus. Und der MPP-Tracker, der nimmt dann die Energie und achtet darauf, dass er das Modul so belastet, dass es an dem Punkt arbeitet, wo die größte Energieproduktion stattfindet. Also der achtet dann darauf, okay, hier bei 18 Volt kann ich so viel Strom ziehen und dann bricht die Spannung nicht zusammen. Und die Energie wird dann mit 95% Wirkungsgrad auf das Level von der Batterie heruntergewandelt und dadurch steigt der Ladestrom.
Das heißt, der Ladevorgang ist jetzt deutlich effizienter für diesen Akku oder für...
Ja, man kriegt bei gleicher Panelgröße, bei ungünstigen klimatischen Bedingungen, gerade dann, wenn die Batterie besonders leer ist, kann man die Effizienz des Ladeprozesses erhöhen. Dann kriegt man zum Beispiel 30% oder 35% mehr Energie raus. Also das Panel wirkt dann größer, weil der Ladeprozess effizienter ist. Und, und abgesehen davon kann man also es ist ein Laderegler, der diese Tracking-Funktion hat. Sowas gibt es erst so in Größenordnung, so ab 120 Euro kann man das kaufen für größere Anlagen. Aber niemand hat das bislang für so kleinere Anlagen konstruiert. Ich habe auch ein kommerzielles Produkt ausprobiert, was 120 Euro kostet und da war ich schwer enttäuscht. Also dieses MPP-Tracking hat da ganz schlecht funktioniert. Also das war eher nachteilig, was sie da machen. Und der Tracker, der sendet seine Messdaten über eine serielle Schnittstelle an den Router. Okay. Und zum Beispiel habe ich vorgesehen, wir nehmen dann so Ja. Ein D-Link-Router, der hat dann zwei WLAN-Interfaces und angenommen jetzt bei schlechten Verhältnissen wird dann der Strom im Akku knapp, trotz Tracking. Mhm. Dann sieht der Router das, okay, es ist wenig Strom auf dem Akku, dann mache ich zum Beispiel alles, was überflüssig ist, aus. Also zum Beispiel fahre ich eins der Radio runter und benutze nur das eine. Also wenn der Traffic niedrig ist oder wenn der Strom dann noch knapper wird, dann kann der Router dem Tracker sagen, hey, schalt mich mal für 10 Minuten ab und fahre mich dann wieder hoch. Und der Tracker startet den dann eben nach 10 Minuten neu, der guckt, wie viel Datenverkehr ist und kann dann entscheiden, okay, gut, schalt mich wieder aus und dann kann der halt immer so immer nur 2 Minuten an sein, 10 Minuten aus und dadurch eben noch weiter Energie sparen. Und ja, gibt natürlich auch einen Tiefentladeschutz, der dafür sorgt, dass der Akku nicht kaputt geht, wenn er zu leer ist.
Also war das eine Kombination aus Software- und Hardwareentwicklung, die du da gemacht hast?
Genau, ich habe da so einen 8-Bit-Mikrocontroller mit 1 Kilobyte RAM und 8 Kilobyte Flash. Und im Moment braucht das Programm 280 Byte im RAM.
Okay.
Aber ich werde noch mehr Funktionen einbauen.
Mhm. Und das läuft jetzt alles auf dem Router oder auf dem Router, das ist dann OpenWRT-Paket oder Modul oder
genau,
was?
Genau, auf dem Router wird einfach, kannst du über eine serielle Schnittstelle, kannst du diese Messdaten abfragen und kannst dann auch über die serielle Schnittstelle Kommandos an den Tiefentladeschutz, also an diesen MPP-Tracker schicken. Und es braucht noch die Softwareseite auf dem Router, also
bestimmte Logik. Die Softwareentwickler aufgerufen, die uns hier zuhören, uns da zu unterstützen.
Ja, genau, ein paar Skripte und dann kann man das natürlich schön in diese grafischen Tools, also man kann ja dann die Messdaten sammeln, also das Gerät misst den Strom, der in die Batterie fließt, die Spannung, die auf dem Modul drauf ist, die Spannung, die im Akku drin ist, zeigt an, ob der Lastausgang an oder aus ist. Gut, wenn er aus ist, dann redet der Router eh nicht. Aber es gab schon so Anfragen aus Südafrika, die würden das gerne auch einsetzen. Und es ist schon geplant, dass wir da eine Zusammenarbeit machen. Es gibt da ein Projekt und die haben dann schon gefragt, sie würden gerne lieber Lithium-Ionen-Akkus einsetzen und sie würden das gerne noch so haben, dass es da noch einen zweiten Ausgang gibt, dass zum Beispiel, wenn das Leute oben auf Hütten drauf haben, dass wenn die Akku ganz voll ist, dass zum Beispiel dann eine 5-Volt-USB-Buchse angeht, dass die Leute zum Beispiel dann auch über das Solarsystem ihre Smartphones und Tablets und so weiter laden können.
Gibt es ja viele Ideen.
Genau, also und da es halt ein Mikrocontroller ist, der hat diverse universelle Input-Output-Daten, Datenpins. Und ich kann also jetzt, muss nur zwei Transistoren und ein bisschen Hühnerfutter hinzufügen, dann kann ich eben weitere geschaltete Ausgänge dran machen. Genau.
Okay, ich nehme aber an, dass die Akkusteuerung zum Beispiel noch nicht großartig standardisiert ist, sondern dass du das dann für die verschiedenen Akkutypen auch immer anpassen müsstest, weil du jetzt gesagt hattest, in Südafrika, die würden gerne andere Akkus verwenden.
Genau, die wollen drei Zellen von Lithium-Ionen-Akkus in Reihe schalten. Da ist dann die Ladeentspannung, je nachdem, wie man das System auslegt, zwischen 12 und 12,6 Volt. Also man kann bei Lithium-Ionen-Akkus, wenn man die pro Zelle bis auf 4,2 Volt auflädt, dann hat man so 500 bis 1000 Zyklen in der Lebensdauer. Wenn man die Ladeentspannung reduziert, zum Beispiel auf nur 4 Volt, dann kann man 2 bis 4000 Zyklen erzielen. Das wird auch bei Elektroautos, so wie beim Tesla, wird es gemacht. Wenn die Ladeentspannung nicht so hoch gewählt wird und die Entladung nicht so tief ist, dann kann man die Zyklenzahl der Akkus verlängern, weil so ein Akku, der verschleißt halt immer. Und davon hängt dann die Anzahl der Zyklen ab.
Das kennen wir alle von unseren Telefonen und Notebooks und bald auch Elektroautos, nehme ich mal an.
Genau. Also ich meine, in den Elektroautos ist es schon gang und gäbe, da kannst du sagen, lade ich nur bis 80% auf. Mhm. Auch ThinkPads zum Beispiel und vielleicht auch dein Apple hat vielleicht auch so eine Funktion, dass du sagen kannst.
Ich denke schon, ja. Ja,
also dass du
oft ist das ja schon im Akku direkt integriert, diese Logik, zumindest bei den ThinkPads.
Genau. So. Also es gibt schon Leute, die sich auch schon mit diesem Solarthema beschäftigt haben, aber ich weiß nicht, ob da irgendjemand auch wirklich einen wirklich gut durchdesignten MPP-Tracker dafür entwickelt hat, sondern die Leute sind dann halt froh, wenn sie irgendwelche Messdaten übertragen können und dieses Modul macht dann eben halt alles. Also das optimiert den Ladezustand, das berechnet diesen Tracking Point und ja.
Wie groß ist dann diese Hardware, die du entwickelt hast?
Es hat ungefähr die Größe von der Zigarettenschachtel, also das Volumen. Hm. Also es lässt sich noch weiter verkleinern.
Ausgelegt. Alles noch handgelötet.
Genau, es ist handgelötet und ich habe extra, normalerweise arbeite ich mit einem kommerziellen Programm, um Leiterplatten zu entwickeln. Und diesmal habe ich extra so ein Open-Source-Programm benutzt. Also das ist ein Open-Hardware-Design.
Wie heißt das?
Das Programm heißt KeyCut. Das gibt es für Windows, wahrscheinlich gibt es das auch für Apple, das gibt es für Linux. Mhm. Das wird unter anderem von CERN weiterentwickelt. Das verwendet so diverse Tools. Es gibt so eine Open-Source-Entwicklungsumgebung für Leiterplatten, die heißt GEDA. Und die benutzen da Module aus GEDA. Und das Leiterplattendesign, was ich gemacht habe, das ist zweilagig und es ist so angelegt, dass man es selber ganz leicht ätzen kann. Allerdings habe ich SMD-Bauteile verwendet, also man muss tatsächlich Bauteile löten, die auf der Oberfläche angebracht werden. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich es hasse, Löcher in Platinen zu bohren, weil es ist staubig und dreckig und braucht Zeit. Und man kann die wirklich sehr einfach selber ätzen, man muss nur eine Seite ätzen, die andere Seite ist nur Masse.
Okay, du hast das Werkzeug zum Ätzen dann auch dabei, oder?
Also jetzt in der Tasche habe ich es nicht.
Oder ist das Verfahren, wo man das Design mit dem Laserdrucker ausdruckt und dann mit dem Bügeleisen? Und
Ja, genau, das mit dem Bügeln, nee, so mache ich das nicht. Also ich mach das schon professioneller. Es gibt da so eine dünne Pergamentfolie, die gibt es bei meinem Lieblingselektronikhändler in Berlin, der heißt Segor. Für 5 Euro kriegt man 10 Bögen so verzerrungsfreies Pergamentpapier für den Laserdrucker. Und wenn man da den höchsten Tonerwert einstellt und höchste Auflösung, kann man da wirklich sehr feine Strukturen erzeugen. Und dann legt man diese Folie drauf auf die Platine. Dann muss man so eine fotosensitive Platine nehmen und beleuchtet das mit ultraviolettem Licht. Und dann entwickelt man das mit einer Natronlauge und schmeißt es dann in so eine Säure, Eisen-3-Chlorid. Und ich schaffe es innerhalb von 25 Minuten, so eine Platine herzustellen. Also jetzt nicht mit den Bausteinen drauf, aber die ganzen Ätzprozesse und so und das Belichten ist dann abgeschlossen.
Aber wahrscheinlich könnte man aus dem Programm auch etwas exportieren, was man dann an ein FabLab oder irgendwo hingibt, wo man sich das dann...
Absolut. Das Programm erzeugt sogenannte Gerber-Dateien. Und die kann man also an jeden Hersteller rangehen und der produziert die dann. Mhm. Für mich ist, wenn ich Prototypen entwickle, Leiterplatten, wenn man die bestellt, dann braucht das immer eine bestimmte Zeit. Und je nachdem, wie viel Zeit man denen lässt, desto teurer oder billiger wird es. Also so normalerweise hat man so 8 Werktage und dann schicken es einem zu. Dann kostet es so in der mittleren Preisbereich. Wenn man sehr viel länger wartet, wird es ein bisschen billiger. Und ich kann halt die Leiterplatten, das System, ich habe das einfach irgendwie den Schaltplan gezeichnet, das Leiterplattendesign gemacht, ausgedruckt, geätzt, bestückt, funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert hätte, kann ich halt ganz schnell Änderungen machen und ich kann im Prinzip irgendwie in 1-2 Tagen mehrere Durchläufe machen und das selber entwickeln. Aber mir lag es daran, dass halt auch Leute irgendwo auf der Welt die Dinge halt einfach nachbauen können. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, einen Laserdrucker zu besorgen und die Säure, also das ist wirklich, es hört sich schlimmer an, als es ist. Also die Säure frisst zum Beispiel keine organischen Substanzen.
Also. Okay, also ist sogar ungefährlich für den Hausgebrauch.
Ja, trinken sollte man es nicht, aber ja, genau, also ja.
Okay, auf jeden Fall sehr interessant. Braucht man nur noch ein Gehäuse dazu und dann
kann
man es irgendwo anbauen.
Genau, also und ich werde das System vorstellen, das wird dann präsentiert auf dem CCC. Ja. Also am Freifunkbereich, also ich habe jetzt irgendwie nicht im offiziellen Programm also einen Talk eingereicht, aber das steht dann da und man kann sich das dann angucken. Und
also du meinst den Chaos Communication Congress?
Genau, auf dem Chaos Communication Congress dieses Jahr, stellen wir es vor.
Ich bin gespannt.
Ja, also gut, das ist einfach nur ein bisschen Engineering.
Trotzdem selbst gemacht und es ist ja doch beeindruckend, finde ich.
Ja, also ich habe so ein bisschen Erfahrung mit so Krams, von daher geht das schon. Also im Vergleich zu TV-Whitespace, Frequenzkonvertern im Mikrowellenbereich ist sowas geradezu Klappertechnik. Ja, okay. Und dann sollten wir mal auf deinen Besuch mit Monique beim Google Summer of Code Mentor-Treffen, oder wie nennt sich das?
Genau, der Google Summer of Code Mentor Summit findet jedes Jahr statt nach dem sogenannten Google Summer of Code. Das ist ein Programm von Google, wo man Studenten unterstützt, für Open-Source-Organisationen Softwareentwicklungsprojekte durchzuführen. Das geht immer im Sommer, findet das Ganze statt, von Mai bis August, deswegen auch der Google Summer of Code. Und wir als Freifunk hatten uns in diesem Jahr wieder erfolgreich beworben um die Teilnahme daran und haben dann am Ende 8 Projekte erfolgreich durchgeführt.
Das heißt, da wurde Code geschrieben, der auch funktioniert und der bestimmte Dinge tut.
Genau, das läuft so ab. Wir entwickeln erstmal ein paar Ideen als Freifunk und als ein paar befreundete Organisationen. Wir hatten noch Ninux aus Italien mit dabei oder WLAN Slovenia aus Slowenien.
Klar. What's in the name?
Dann hatten wir auch Call.net mit an Bord und natürlich einige OpenWRT-Entwickler, die sich halt für Projekte rund um OpenWRT Oder Lead.
Lead, genau.
Felix sagt, das heißt Lead.
Lead, okay, gut.
Genau, die sich dann darum beworben haben und die Studenten bewerben sich dann mit einer Projektidee, mit einer ganz konkreten Idee, was sie tun wollen. Das muss auch nicht unbedingt mit den Ideen, die wir gesammelt haben, zusammenhängen, sondern wenn sie ein tolles eigenes Projekt haben, was sie umsetzen wollen, hat es durchaus auch Chancen, dass es angenommen wird. Hm. Dieses ganze Coding findet, wie gesagt, im Mai bis August statt und nach dem Ende des Google Summer of Code gibt es in jedem Jahr noch einmal den Mentor Summit, wo 2 Mentoren aus jeder Organisation eingeladen sind, in die Bay Area zu fliegen, nach Sunnyvale, wo Google auch einen...
Also San Francisco
und das ist 50 Kilometer südlich von San Francisco, genau. Dort treffen sich eben dann die Vertreter der Organisation. Das ist immer ein ganz nettes Zusammentreffen. Einige Gesichter kannte ich schon. Ich war jetzt schon 2-mal mit dabei gewesen. Und es gibt aber auch ganz viele neue Organisationen oder neue Mentoren, die man dann kennenlernen kann von vielen anderen Open-Source-Organisationen. Da ist KDE, GNOME, Gentoo, Linux waren in diesem Jahr zum Beispiel vertreten, aber auch viele Universitäten, die sich mit Forschungsprojekten im Open-Source-Bereich darum bewerben. Google hatte in diesem Jahr, glaube ich, einen Schwerpunkt auf so Bioscience gelegt. Da waren sehr viele Bioinformatiker oder so Projektgruppen von Bioinformatikern da, die ihre Projekte Open-Source pflegen. Und genau, man trifft sich dann ein Wochenende lang. Das geht Freitagabend los und dauert bis Sonntagnachmittag. Das Ganze ist eine Unconference, das heißt, es gibt kein festes Programm, sondern man trifft sich eben Freitagabend bzw. Samstag früh, kündigt an, was man für eine Session machen will, ob man eine Session machen will und kann sich dann eben aussuchen, zu welcher Session man hingeht, ob man überhaupt zu einer Session hingeht. Das Wichtigste ist, glaube ich, an der Stelle, dass man miteinander in Kontakt kommt, Netzwerke knüpft und sich kennenlernt.
Und ist das euch gelungen, also dass ihr da gute Netzwerke gegründet habt mit den anderen Leuten?
Das ist uns gelungen. Wir haben zum einen eine eigene Session veranstaltet, da dreht es sich darum, um freie Netzwerke und wie man überhaupt Wireless Community Networks aufbauen kann. Da waren Teilnehmer aus Griechenland, aus Japan und England, glaube ich, da gewesen, mit denen wir uns da über eine Stunde ganz angeregt direkt zu diesem Thema unterhalten haben. Die Kontakte sind auch bestehen geblieben und ansonsten sind das wirklich, man trifft sich halt während der Mahlzeiten, dafür sorgt dann Google eben, dass man da ein sehr angenehmes Umfeld hat. Es gibt immer Kaffee, es gibt einen Schokoladentisch. Jeder Teilnehmer am Mentor Summit ist aufgerufen, aus seinem Heimatland Schokolade mitzubringen und Tee. Und diese Sachen legt man dann halt auf den Tisch und man hat dann die Chance, jedes Mal, wenn man an diesem Tisch vorbeikommt, halt ein Stück Schokolade aus einem ganz anderen Teil der Welt mal auszuprobieren und kennenzulernen. Genau, dann gibt es immer dieses obligatorische Gruppenfoto, was immer ein ganz großer Spaß ist, wenn sich dann der Fotograf versucht, bemerkbar zu machen. Und es waren über 300 Teilnehmer in diesem Jahr und die ganzen Leute zu organisieren für dieses Foto.
Und wie viele Leute haben an eurer Session über freie Netze teilgenommen ungefähr?
Ich glaube, das waren so 10 Leute, die insgesamt da saßen. Wir hatten auch absichtlich nicht so einen großen Raum gewählt. Mhm. Aber auch viele andere haben uns einfach dann darauf angesprochen. Also der Name Freifunk oder Funk ist da irgendwie vielen auch schon ein Begriff, die...
Und predigt man da schon zu den Konvertierten oder haben sich da auch Leute gefunden, die sich da neu dafür interessiert haben oder waren da jetzt einfach auch nur schon Community-Aktivisten, die das eh schon machen?
Das kommt drauf an, also von diesen traditionellen richtigen, ich mache jetzt Gänsefüßchen, Open-Source-Organisationen, die wissen ja meistens schon Bescheid, wie das läuft, aber es sind halt wie gesagt auch viele Forschungseinrichtungen dabei oder kleinere Organisationen, die das Ganze auch noch nicht kennen oder auch aus Ländern kommen, wo sie nicht mit freiem WLAN oder mit solchen Organisationsformen, wo das privat organisiert wird, in Berührung kommen, und die sind dann schon sehr interessiert, wie das funktioniert und was man tun muss und vor welchen Schwierigkeiten wir speziell auch in Deutschland stehen. Das sind ja Sachen, die in anderen Ländern vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen, weswegen man sich da auch gar nicht so große Gedanken macht.
Und die Störerhaftung, die berühmte. Genau.
Ja, und da kommt das eben, ist ganz unterschiedlich, ob man den Leuten da ganz viel erklären muss oder ganz wenig. Viele interessieren sich einfach auch für die Technik. Das sind halt auch unheimlich viele Leute, die als Softwareentwickler auf das ganze Projekt schauen und wissen wollen, wie man das organisiert oder wie man die Router dazu bringt, dass sie miteinander reden und wie das Ganze eben technisch funktioniert.
Das heißt, ihr habt dann auch vorgestellt, welche Routermodelle man einsetzt. Ihr habt Routing-Protokolle erklärt.
Wir haben Routing-Protokolle erklärt. Router selbst haben wir, glaube ich, nicht vorgestellt. Das wäre dann, glaube ich, zu weit. Wir hatten auch nichts
zum Anschauen mitgehabt.
Das wäre sonst ein bisschen trocken geworden. Aber die Leute haben sich schon für die Routing-Protokolle auch interessiert. Da war jemand aus Japan dabei, der dazu forscht in Japan und der sich auch gerne bei uns als Entwickler beteiligen möchte. Der hat danach auch gleich eine E-Mail geschrieben und mit dem sind wir auch auf jeden Fall weiter noch in Kontakt.
Und das ist, ja, und also ein Mentor, der sich selber auch dafür interessiert.
Genau, das sind alles Mentoren, die dort teilnehmen und ein paar Google-Mitarbeiter, die das Ganze dann immer begleiten und ja, was wollte ich jetzt sagen?
Das ist mir noch unbekannt geblieben. Okay, aber gut, ihr seid ja viel länger gereist. Also ihr wart jetzt nicht nur diese 2-3 Tage da bei Google, sondern ihr seid auch noch ein bisschen im Land rumgereist. Ihr habt ja das berühmte Internetarchiv besucht. Hast
genau.
Du mir erzählt?
Ganz zufällig hatte das Internet Archive in der Woche vor diesem Summit seinen 20. Geburtstag und hat dazu einer großen Feier eingeladen. Ursprünglich wollten wir zum Friday Lunch hingehen, weil da kann man ganz unkompliziert dort einfach mit Mittagessen, wird in der ganzen Mitarbeiterrunde vorgestellt und hat dann die Gelegenheit, sich das auch die Büros und die Leute, die dort arbeiten, direkt kennenzulernen und sich mit denen direkt zu unterhalten, was sie da machen und sich auch vorzustellen. Im letzten Jahr war ich da schon zum Friday Lunch und das war eigentlich eine sehr angenehme Erfahrung gewesen. Aber in diesem Jahr war dieser Freitag, an dem wir dort waren, einer von 3 Freitagen im Jahr, in dem das Friday Lunch nicht stattfindet. Da war irgendeine andere Veranstaltung, aber dafür war an dem Mittwoch davor die 20-Jahr-Feier des Internet Archive mit einem kleinen Festakt, mit, ich glaube, auch über 300 Gästen, die dort da waren. Und das Internet Archive selbst, also jeder, der in San Francisco ist, sollte unbedingt mal das Internet Archive besuchen. Das ist schon...
Das ist schon eingeplant, falls ich das mal mache.
Genau.
Das ist eine alte Kirche?
Das ist eine alte Kirche, die sie, ich weiß es nicht genau, wann gekauft haben. Sie hatten vorher ihren Sitz woanders und Brewster Kahle meinte dann, ja, wir mussten das Gebäude kaufen, weil es unserem Logo entspricht.
Brewster Kahle ist der Gründer
des... Genau, Brewster Kahle ist der Gründer des Internet Archive. Und sie haben in dieser alten Kirche den Altarraum so belassen. Das war am Anfang noch so eine Diskussion, ob sie ihn irgendwie rausreißen wollen und dort Büros reinmachen. Aber jetzt haben sie diesen Altarraum belassen, führen dort eben solche Veranstaltungen wie die 20-Jahres-Feier durch und statt irgendwelcher kirchlicher Insignien stehen dann zum Beispiel ganz hinten im Raum 2 große Türme voller Festplatten, wo wirklich Live-Daten des Internet Archive liegen und auf die man dann zugreift, wenn man das Internet Archive benutzt. Und zur Festveranstaltung hatten sie dann noch viele Stationen aufgebaut. Man konnte halt alles sehen, was sie so machen. Man konnte selbst Bücher scannen, man konnte Videos digitalisieren. Und als ganz neues Feature, sie haben jetzt eine Spende bekommen von über 20.000 Shellac-Platten, die jetzt im Moment auch digitalisiert werden.
78 Umdrehungen pro Minute, glaube ich, genau. War es.
Und ja, sie entwickeln da auch ganz viel Technik und besitzen auch ganz viel alte Hardware. Also da, wenn man da im Büro ist, sieht man auch ganz viele Diskettenlaufwerke und Videorekorder, die dort bereitstehen, um eben alte Medien auch einzulesen und dass sie dann digital archiviert werden können.
Ja, das ist eine großartige Sache, das Internetarchiv. Entdeckt habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal im Jahr 2000. Und damals hatten sie noch das gesamte Internet archiviert, also alles, was zur Verfügung stand, auch den Inhalt von sämtlichen Servern, wo man irgendwas runterladen konnte. Also zum Beispiel hatte ich dann irgendwelche alte Windows-Hardware und die Treiber dafür von den irgendwelchen Firmen, die verschollen waren, die konnte man dann im Internetarchiv von den längst gelöschten Webseiten konnte man das runterladen. Ich glaube, das gesamte Internetvolumen war damals 8 Terabyte, also das gesamte Internet.
Ja, es wurde zum Festakt auch ein Video von 1996, als sie die Server in Betrieb genommen haben, gezeigt, wo Brewster Kahle eben sagte, ja, wenn wir dann 10 Terabyte Festplatten haben, dann sind wir alle Probleme los.
Und weißt du, in welcher Größenordnung das Internetarchiv jetzt irgendwie speichert?
Jetzt aktuell kann ich es nicht sagen. Vor einem Jahr waren es irgendwie 17 oder 18 Petabyte, die sie abgelegt haben.
17 oder 18 Petabyte.
Ja, und das über mehrere Standorte weltweit, um das Alexandria 1.0-Problem zu vermeiden.
Mhm. Also es ist redundant, also ja. Angenommen, wie gesagt, die San Francisco-Gegend verschwindet nach einem Erdbeben im Erdboden.
Dann, witzigerweise haben sie auch einen Standort in Alexandria in Ägypten.
Mhm, natürlich. Ist ja sprechend. Ja, unsere Sendung neigt sich schon dem Ende zu. Wir haben noch 3 Minuten.
Ja, genau. Ich habe noch etwas mitgebracht aus dem Internet-Archive. Zum Festakt wurde noch von DJ Spooky ein Mix zusammengestellt, der zur Feier dort vorgestellt wurde. Jeder Teilnehmer hat das als Platte geschenkt bekommen und es ist, steht natürlich auch im Internet-Archive zum Hören bereit. Und das
wird also ihr habt Vinyl geschenkt bekommen?
Ja.
Richtiges PVC?
Es ist transparent und man kann es biegen.
Ah, okay. Also es gab es früher so als Werbebeilagen. Ja. So als Folie zum Auflegen. Okay, aber du hast es hier als FLAC-Datei wahrscheinlich.
Als Internet-Archive-Datei.
Ja, gut.
Okay. Also, das war's für heute mit dem Freifunkradio. Wir danken fürs Zuhören.
Ja, wir hören uns in circa vier Wochen wieder.
Und vermutlich auf dem Sendeplatz gegen 20 Uhr. Und wieder eine halbe Stunde.
Genau. Im Zweifel kündigen wir es vorher auf Twitter an.
Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss.
Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here, an artist's conception of how the feat was accomplished. A 3-stage rocket. Number one, the booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age.
Tool of our time and reevaluate. every thought and every institution you formerly took for granted.
You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age.
The electric age is changing you. It is changing your family. It is changing your neighborhood. It's changing your education. It's changing your job. It's changing your government. It's changing your relationship to others. Little circuits are making our world go. The electric age is having a profound effect on us. We are in a period of fantastic change that's coming about at fantastic speed. Your life is changing dramatically, and you are numb to it.
Well, the title medium is the massage, is a teaser, a way of getting attention. There's a wonderful sign hanging on a Toronto junkyard which reads, "Help beautify junkyards. Throw something lovely away today." And this is a very effective way of getting people to notice a lot of things. And so the title is intended to draw attention to the fact that a medium is not something neutral. It does something to people. It takes hold of them, it roughs them up, it massages them, it bumps them around, and as it were, chiropractically. And the general roughing up that any society gets from a medium, especially a new medium, is what is intended to be indicated in that title.